Shalom, liebe Freunde. Hallo. Ich glaube, es wird heute ein bisschen eine längere Botschaft, aber das ist mir einfach wichtig, da jetzt mal durchzugehen. Jo, ich möchte aus aktuellem Anlass Bezug nehmen auf unseren Beschluss im Bundestag. Für viele ist es vielleicht auch schon ein nerviges Thema, aber ich möchte gar nicht so diese Thematik ansprechen, was jetzt die Fakten betrifft, um die es geht. Ich meine, darüber muss man auch nicht diskutieren. Nach Römer 1 ist es ganz klar, dass was Gott dazu meint und sagt, also da müssen wir nicht diskutieren. Es gibt Geschwister, mit denen kann man da auch diskutieren, aber muss man nicht drüber reden, was Gott davon denkt. Ich möchte eher ins Fundament, in die Wurzeln durchdringen, was ich sehe aus dem hebräischen Blickpunkt und aus dem Blick von Zion aus, in welcher Zeit wir stehen, in welcher dramatischen Zeit, wo Satan die kleinste Zelle, die Gott geheiligt hat, von Anfang der Schöpfung, wo jetzt wirklich ein dramatischer Einschnitt in unserem Zeitgeschehen, auch gesellschaftlich, politisch, also es ist einfach offenbar geworden, die Zerstörung des Garten Edens. Und es ist so dramatisch, dass manchmal ich da auch gar nicht so tief da reinkomme, aber ich denke, heute Morgen habe ich ein bisschen was gesehen und weiß auch, dass manche Brüder und Schwestern wirklich da zu Tränen gerührt sind, weil sie plötzlich aufwachen. Und ein guter Freund jahrzehntelang wirklich mit vollem Herzen für unsere Nation betet, ja, Gott hinlegt und an was glaubt und es ihn auch von Herzen her wirklich auch transformiert hat zu einem wunderbaren Mann Gottes, aber jetzt eben sieht, dass oder sich fragt, ob die Gebete für unser Land, ob das Frucht bringt, wenn das Resultat ist. Und ich möchte mit euch anhand der Schrift hineingehen und euch vorbereiten auf Zeiten der Erschütterung. Und das ist auch eine Zeit der Erschütterung, was wir gerade erleben. Dass Sünde gut geheißen wird von obersten Autoritätspersonen. Lasst uns gehen in 1. Mose 1, 27. Gott spricht. Lasst uns Menschen machen, Vers 26, in unserem Bild uns ähnlich, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Wir können davon ausgehen, dass das die erste Ehe ist, das ist die erste Ehe im Garten gewesen, das ist Mann und Frau im Bilde Gottes. Ja, stellt euch vor, das ist das Abbild Elohims, des Gott Abrahams, des allmächtigen Schöpfers dieser Erde, zeigt sich im Abbild von Mann und Frau in Einheit, ja, in dieser Schönheit, wie die beiden zusammen einfach nur schön sind in diesem wunderbaren Bund, wie im Garten, wie in der Einheit, in der Harmonie, in dem Wiederhergestellten, das, worauf es eigentlich hinausläuft, wenn nicht die Finsternis dort ihre Spiele treibt. 1. Mose 2, 16. Und Gott, Jahwe, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Für mich ist dieser Baum ganz einfach ausgedrückt die letzte Instanz zwischen Gott und dem Menschen. Gott hat dem Menschen alles anbefohlen. Er hat gesagt, regiere über diese Welt, mach sie dir zu Untertan, regiere sie durch meinen Geist, durch unsere Beziehung, da machst du das gut. Aber dieser Baum tastet dir nicht an und das ist so viel wie damals auch, als der Pharao Josef alles gegeben hat, aber den Thron durfte er nicht besteigen. Und es war vollkommen richtig so, den Thron durfte er nicht besteigen und so durfte dieser Mensch im Garten Eden diesen Baum nicht anfassen, weil Gott einfach das letzte Wort hat, was gut und was böse ist. Und wir haben einfach Gott, Gott sein zu lassen und der Mensch macht jetzt genau das. Er setzt sich auf den Thron, er sagt, was gut und richtig ist und somit haben wir die absolute Rebellion, ja, durch den, und wie sind die Menschen dazu verführt worden, das wissen wir auch durch wen, ja. Also wir sehen hier eine ganz klare Spaltung von, wie hat sich Gott es gewünscht, wie ist es dazu gekommen, ja, und jetzt haben wir das Ganze, was uns eben in dieser gesunden Hierarchie, wir sind gemacht für eine Hierarchie, wir sind gemacht für einen lebendigen Gott über uns, der die letzte Instanz hat, ja, und wir sind nicht gemacht für Demokratie. Wir sind nicht gemacht, dass wir alle genauso, dass jeder darf reinreden, sondern es gibt Gott, der über uns steht und das ist die Autorität Gottes, unter der wir leben sollen. Aber der Mensch hat sich eben jetzt erhoben. Und wir gehen in den 1. Mose 10, 8. Ja, ich möchte euch einfach diese Uranfänge zeigen, denn dadurch verstehen wir viel mehr, in welchen Konflikt wir gerade leben. Und zwar geht es hier im 1. Mose 10, Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor Jahwe, darum sagt man, wie Nimrod ein gewaltiger Jäger vor Jahwe. Nimrod, dieser Name bedeutet, lasst uns rebellieren. Oder wir werden rebellieren. Nimrod war der Erste, der ein Königreich hatte. Ja? Ein weltliches Königreich, das heißt, wir werden rebellieren. Ja? Es gibt kein anderes Königreich bevor. Ja? Es gibt Gottes Reich, Gottes Maßstäbe, Gottes Königreich, wo Gott Autorität hat. Und jetzt kommt ein Nimrod, dessen Name ist Lasst uns rebellieren. Und der hat ein Königreich. Ja, und diese Linie zieht sich jetzt quer durch die Bibel. Dieses Reich existiert parallel zu dem Reich Gottes. Ja? Und er ist nicht ein Gewaltiger vor dem Herrn, dass sich der Herr freut, sondern im Urtext steht da, er rebelliert dem Herrn ins Gesicht. Er ist vor dem Herrn, ja? Wie als würde dir einer so vor die Nase treten und dir sagen, was willst du von mir? Ich lasse mir von dir nichts sagen. So eine Haltung hat der Nimrod. Und diese zwei Reiche existieren heute noch, das Reich Gottes und das Reich Nimrods. Und seine erste Stadt war in Babel, ja, auch interessant. Jetzt möchte ich euch zeigen, um jetzt von dieser Grundaussage her diese zwei Reiche zu haben, möchte ich euch jetzt mitnehmen in die Reise in unser Königreich hinein, ab wo das angefangen hat, in dem Reich, in dem wir sind, und zwar 1. Mose 10, 25. Und Eber wurde zwei Söhne geboren. Eber, das ist der Name, von ihm kommt auch der Name Hebrew, Ivrit, ja, Eber sind die Hebräer, von ihm kommen die Hebräer ab, ja, also unsere israelischen Freunde sagen auch, wir aus den Nationen, die zu Jeschua gehören, wir sind Hebräer, ja, wir sind hinübergegangen, Ivrit heißt hinübergehen. Hebräer kommt von hinübergehen, in ein anderes Königreich hinübergehen. Und das ist jetzt genau die Geschichte hier. Hört zu. Und Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Ja, und Peleg bedeutet so viel wie Spaltung oder Abtrennung. Denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt. Ja, also genau durch diesen Peleg haben sich jetzt zwei Ströme entwickelt. Dieser Peleg hat gesagt, ich gehe nicht mit dem Nimrods Königreichs mit, sondern ich bleibe an meinem Herrn. Und er kommt von der Segenslinie von Sem, die Gott gesegnet hat. Und Nimrod kommt von der Segenslinie Kusch, also von Ham, die Gott verflucht hat. Ja? Also wir sehen hier diese Aufspaltung in diese zwei Königreiche. Von Anfang an. Ja? Und von Eber kommt jetzt auch Peleg. Von Peleg weiterhin kommt auch unser Vater Abraham. Ja, und es ist ganz interessant, das kommen wir vielleicht noch anderes Mal dorthin, warum Abraham auch erwählt wurde. Aber jetzt habt ihr dieses Bild dieser zwei Königreiche, ja, schon von Anfang an, vom Garten Eden letztendlich an. Aber dann hat Gott nochmal die Sintflut geschaffen, weil eben daraus schon diese das Unheil kam. Und jetzt kommt aber genau dasselbe wieder. Ja, wieder eine Rebellion in das eine Königreich und Gottes Maßstäbe in den anderen Königreich. Und das durch die Erblinie auch nachvollziehbar, durch den Hebräer, durch Eber, durch seinen Sohn und durch Abraham weiterhin. Ihr kennt die Geschichte bis, ja, dessen Verheißung lautet, er soll ein Segen für alle Menschen auf dieser Erde sein und natürlich durch seinen Nachfahren, Jeschua. Jo, so viel zu diesen Königreichen. Und jetzt lasst uns sehen, was ist heute dran. Dass wir beten für unsere Nation, wir wünschen unserer Nation, wir wünschen Deutschland, dass es aufwacht und wir warten auf die Erweckung. Und daran ist vom Grund her nichts falsch, überhaupt nicht. Es verändert unser Herz, es macht unser Herz auch liebevoll und glauben. Aber ich sage euch, wir kommen in Erschütterung, wo wir sowas erleben, mehr und mehr, wie wir es erlebt haben jetzt in der letzten Woche am Freitag. Und dann fragen wir uns, Herr, hörst du unsere Gebete nicht? Und der Herr sagt, Jesaja 60, denn siehe, Vers 2, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften. Es wird in den Völkern und in den Nationen finsterer und finsterer und finsterer. Es wird eigentlich nur noch dunkel. Ja, woher ich das weiß? Ich lese euch nur Bibel vor. Jeremia 16, ab Vers 19. Jahwe, meine Stärke und mein Schutz und meine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Zu dir werden Nationen kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter geerbt, Nichtigkeiten, Götzen, und unter ihnen ist keiner, der etwas nützt. Kann denn ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, ich werde sie zur Erkenntnis bringen. Diesmal werde ich sie meine Hand und meine Macht erkennen lassen, und sie werden erkennen, dass mein Name Jahwe ist. Zu dir werden kommen die Nationen. Und warum? Jesaja 60, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt Jahwe auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir, Jerusalem und Zion. Das ist die Verheißung für Zion, für Jerusalem, für die Stadt des Herrn, für sein Volk. Denn steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes geht über dir auf. Der Blick nach Zion wird uns in den letzten Tagen vor der Finsternis in unserer Nation retten. Deswegen ist diese Umkehr, die ganzen Botschaften, die ich euch gebe, die gehen auf ein Crescendo, die gehen immer tiefer hinein, dass es immer finsterer um uns wird, aber der Blick nach Zion immer heller wird. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs, in Vers 4. Noch weiter, Sacharja 8, ja. Merkt ihr, dass das einhergeht mit der Finsternis um uns, mit dem Verfall unserer Gesellschaft, die nach menschlichen Maßstäben gebaut ist, aber Gottes Maßstäbe, sein Reich eben immer mehr Form bekommt, immer mehr Lebendigkeit. Sacharja 8, ab Vers 20. Noch werden Völker und Bewohner viele Städte kommen und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, Jahwe, um Gnade anzuflehen und Jahwe, der Herrscher, zu suchen. Ja, warum? Weil unsere Nationen verfinstern, weil wir keine Ahnung mehr haben, was wir tun sollen. Deswegen gehen wir aber nicht irgendwo hin, sondern viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um Jahwe in Jerusalem zu suchen und Jahwe anzuflehen. Wir werden mehr und mehr dorthin kommen, damit wir merken, wir müssen dorthin. Wir müssen zu dem Gott Israels, um ihm um Gnade anzuflehen, weil unsere Gesellschaft und Politik pervertiert und wir flehen ihn an, ja. Hier spricht Sacharja von einem Anflehen. Und dann werden wir uns auch Juden suchen und sie nicht vom Kirchentag ausschließen, sondern unsere Geschwister bitten, dass sie uns lehren. Denn so spricht Jahwe, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus den Nationen mit ganz verschiedener Sprache zugreifen. Sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Bitte, hilft uns, wir haben keine Ahnung mehr, wie wir in unserer gefallenen Gesellschaft damit umgehen sollen. Und dafür brauchen wir einfach Demut. Wir müssen auf die Knie gehen. Und ihr und ich sind gerufen. Und wir sind hier zusammen in dieser Gruppe und auch in diesem Lauf unserer Zeit. Und wir haben das nicht aus uns selbst. Ich habe das nicht von mir selbst. Ihr habt es nicht von euch selbst. Ihr, die ihr das Herz habt dafür, die ihr diese Leidenschaft immer mehr bekommt, ihr habt es nicht von euch selbst. Und wir sollten genauso demütig bleiben und uns immer daran erinnern, an Esra 1, Vers 5. Da machten sich Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus Jahwes in Jerusalem zu bauen. Wir haben von Gott eine Erweckung im Geist. Und das ist für mich die Erweckung. Ja, das ist für mich die Erweckung momentan, die vonnöten ist. Nämlich die, dass wir im Geist erweckt werden. Genau was Esra 9 hier noch sagt, im Vers 9. Esra 9, 9. Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine Trümmerstätten wiederherzustellen. Wir haben eine Belebung im Geist. Wir sind erweckt im Geist von Gott persönlich, auf das wir hingehen, nach Zion blicken, nach Zion gehen, das Haus dort bauen. Und das ist eine andere Botschaft bestimmt mal, was das genau bedeutet, das Haus bauen. Heute möchte ich erstmal den Blick mit euch schulen, den Blick erfrischen. Wir brauchen in unserer finsteren Zeit, in unserer Gesellschaft, gerade jetzt, ganz neu einen Blick auf das Licht, auf das wahre Licht. Denn wenn wir nicht auf das wahre Licht blicken, wenn wir immer noch einen falschen Christus uns vor Augen malen, dann ist es vielleicht gar nicht der Lichtbringende, sondern auch eine Verblendung. Und was Jeschua warnt uns, wenn das Licht, auf das wir blicken, Finsternis ist und das Auge finster ist, ja, wie finster ist dann der Leib? Das ist in der Bergpredigt. Also da ist auch ein Licht, das nicht das wahre Licht ist. Und deswegen brauchen wir das wahre Licht und das Wort spricht davon, dass über Zion, Jerusalem, dem Gott Israels, unserem Vater Abraham, Gott Abrahams, dass wir Samen Abrahams, dieses Geheimnis, von dem Paulus spricht, das beinhaltet ein Licht, ja, auf das wir in der Endzeit brauchen. Und ihr seid mitberufen, Wächter zu sein. Ja. Ihr seid berufen, Wächter zu sein, denn Gott reißt aus den Nationen momentan Geschwister heraus. Und da ermutige ich jeden einzelnen von euch. Ihr seid gerufen, ihr habt Verantwortung. Ihr seid an der Stelle, wo ihr seid, seid ihr Botschafter. Ich möchte euch ein Gleichnis aufzeigen, und zwar das Gleichnis von Jeschua in Matthäus 25, das Endzeitgericht. Ab Vers 31 spricht Jeschua, dass er die Nationen vor seinen Thron versammelt. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zur Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und dann wird er sie richten. Und es geht weiter. Und ich möchte nicht darauf, was der Grund ist, warum er sie richtet, sondern er wird die Nationen vor sich versammeln und er holt, und das ist für mich eine tiefe Offenbarung gewesen, dass er in den Nationen auf Individuen schaut. Israel schaut er als Kollektiv. In den Nationen blickt er auf dein und mein Herz und deswegen holt er dort die Schafe heraus und stellt die auf die rechte Seite und die Böcke heraus und auf die andere Seite. Eins nach dem anderen, dich und mich, dich und deine Schwester. Und deswegen verstehen wir uns auch mit Menschen, die irgendwo auf denselben Blick nach Zion und Jerusalem und auf Gott Abrahams haben, so gut, weil wir gleich merken, wir sind Schafe von derselben Herde und hören die Stimme unseres Hirten. Ja, wir wissen manchmal gar nicht, warum so eine Einheit da ist mit Menschen, die und finden nur die Einheit vielleicht in dem Herz für Zion, im Herz für Israel. Und das ist, weil wir seine Stimme gerade hörten, wo die Finsternis immer mehr zunimmt und das Licht immer mehr über Zion aufgeht, wo er anfängt zu scheiden, ja, wo er anfängt, unsere Gemeinden zu scheiden, unsere Kirchen. In diesen Fragen, wir werden sehen, dass aus dieser Entscheidung vom Bundestag jetzt auch eine Trennung in der Kirche stattfinden wird. Weil es wird dort Schafe geben, die nicht mitgehen, die das Wort Gottes mehr lieben als Menschenworte, als Menschengefälligkeit. Und dann noch als letztes Ezekiel, um euch zu ermutigen, was unsere Verantwortung ist. Denn wir sind alles Wächter. Und da spricht Ezekiel im Kapitel 33. Und das Wort Jahwes geschah zu mir so, Menschensohn, rede zu den Söhnen deines Volkes und sage zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Gesamtheit und setzt ihn als Wächter ein, und er sieht das Schwert über das Land kommen und stößt ins Horn und warnt das Volk, wenn dann einer den Schall des Horns hört, sich aber nicht warnen lässt, und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so wird sein Blut auf seinem Kopf bleiben. Er hat den Schall des Horns gehört, hat sich aber nicht warnen lassen. Sein Blut wird auf ihm bleiben. Ihr könnt es mal selber lesen, das ganze Kapitel 33, von 1 bis, 1 bis 9. Wir sind Wächter zu dieser Zeit. Und wirklich, es wird immer dunkler. Ich möchte kein Endzeitszenario machen, wobei es in diese Richtung geht. Am Ende ist es wie in Ägypten, wo Gericht kommen wird von Gott auch, ja, und in unseren Wohnungen dann das Licht leuchtet, wenn wir gelernt haben, das Licht auch wahrhaftig scheinen zu lassen und auch den Menschen einzuladen, zu diesem Licht zu kommen und sie ja darauf aufmerksam zu machen. Hey, es sind echt harte Zeiten, und lasst euch nicht entmutigen, der Herr hat es alles vorausgesagt. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, sondern nach vorne schauen, woher unsere Hilfe kommt. Und ja, wir werden sehen, wie der Herr uns weiterleitet. Okay, Kommentare gerne bitte alle auf meinen privaten Chat, und bis bald. Shalom.